Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr es geschafft, einen Platz zu finden? Ich habe auch ein bisschen gestaunt, wie mutig wir waren, die Plätze wegzuräumen. Nein, aber es ist schön, dass ihr hier seid. Und genau, wer Probleme hat, wir helfen gerne, alles zu lösen. Ja, wir sind schon mitten in der Gebetszeit. Die hat am Freitag gestartet und ist leider gleich durch den Sturm ausgehebelt worden. Habt ihr den Sturm alle gut überstanden? Ja. Ja, der Sturm hat dann anstelle draußen bei uns drinnen am Esstisch, am Abendtisch stattgefunden. Der war so laut und so so impulsiv, dass ich glatt das Zoom-Meeting vergessen habe. Unsere Kinder waren einfach voller Leben, so viel Leben, ich war überfordert. Genau. Aber ich freue mich auf all die anderen Veranstaltungen, die jetzt kommen. Und ich werde dabei sein oder viel dabei sein. Genau. Ja, und heute das Thema, das, was ich heute bringe, ist auch das Thema der Gebetswoche. Die heißt Priorität Gebet, Doppelpunkt, einfach, herrlich. Und ich möchte mich gerade an diesen beiden Punkten einfach, herrlich heute entlanghangeln und einfach, ich hoffe, dass für jeden einfach Ermutigung dabei ist zum Gebet. Also ich habe gebetet, dass für jeden Nuggets dabei rausfallen und ja, jeder irgendwie was mitnehmen kann. Genau. Ich möchte starten mit einer provokanten Aussage. Also, Gebet ist einfach. Das ist sozusagen der erste Punkt. Wenn du möchtest, dass dein Gebetsleben so richtig langweilig ist und wenn du gerne beim Beten einschläfst, dann bete so, wie du denkst, dass ein richtig, richtig guter Christ betet. Denn dein Herz wird sich ziemlich schnell verabschieden und dann irgendwann auch dein Körper. Wenn du möchtest, dass dein Gebetsleben lebendig ist, dass es belebend ist, dann bring ihm wirklich dein Herz. Dann achte auf die tiefen Wünsche, auch auf die Kämpfe, die in deinem Herzen sind und bring das zu Gott. Wage es zu Gott zu bringen. Denn ihr Lieben, Gebet ist nicht in erster Linie Perfektion, Gebet ist Beziehungssache. Und ich habe gesagt, der erste Punkt ist, Gebet ist einfach. Gebet kann jeder eigentlich. Denn Gebet ist Beziehungssache, es ist Herzenssache. Und es ist nicht ein ganz virtuoses Muster von Abläufen und von Checkboxen, die du erfüllst. Es ist nicht irgendwie der Parcours, der Geistliche, durch den du dich so hindurch wursteln musst und du schaffst es. Und nur die ganz Fortgeschrittenen kommen an und können den Buzzer drücken und sagen, check, ich habe es geschafft. Ja? Sondern Gebet ist einfach. Aber Gebet ist Beziehungssache. Wenn du jetzt denkst, Moment mal. Ja, du hast recht, es gibt im Wort Gottes ganz viele Muster über Gebet. Und ich liebe das zu erkunden. Und wir machen das hier immer und immer wieder im Gottesdienst. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr darüber geredet, über die Stiftshütte und wie sie einfach auch so eine Gebetsreise sein kann. Oder wir haben uns die Psalmen angeguckt. Wir haben im letzten Jahr über Psalm 100 gesprochen, über Danken und Loben, was es bedeutet. Und wir haben uns angeschaut, wie David umgeht mit Frustration. Wir haben Psalm 13 angeschaut. Wir haben uns angeschaut, welche Themen gehören alle ins Gebet. Und da sind ganz viele Muster, die wir aus dem Wort Gottes rausholen können. Und im Neuen Testament geht es so weiter. Wenn wir uns die Gebete von Paulus anschauen, wow! Das ist der Hammer, zu schauen, was da drin steckt. Da ist so viel Wahrheit drin. Aber ihr Lieben, der Knackpunkt ist nicht, dass wir das Muster perfekt wiedergeben, sondern der Knackpunkt ist ein anderer. Und dazu lasst uns kurz eine Passage aus Lukas 18 anschauen. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und zwar Lukas 18, Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, der da, und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug sich an die Brust und sagte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich sage euch, dieser, der Zweite, ja, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wahrscheinlich hat noch niemand von uns genau identisch dieses Gebet von dem Pharisäer gebetet. Ich hoffe es. Aber ich glaube ein Stück weit, irgendjemand lacht, hat es wahrscheinlich doch gemacht. Können wir mal fragen, was bei rausgekommen ist. Wahrscheinlich machen wir es nicht. Aber ich glaube, wir kennen doch ein paar Dinge, die in diesem Gebet drin sind. Nämlich diesen Punkt, dass wir gerne gut dastehen wollen vor Gott. Und dass wir uns irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen. Wir müssen ihm ein bisschen Leistung bringen, damit er unsere Gebete erhört. Und das Verrückte ist, was dahinter steht, ist so eine Mentalität, dass wir Gott eigentlich durch unsere Leistung, durch unsere Vorbildlichkeit auf Abstand halten. Wenn wir so gut sind, dann brauchen wir uns nicht so verletzlich zu machen. Hä? Und dann brauchen wir seine Hilfe auch nicht so dringend. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so doll. Und ich glaube, dass nicht in der Version von dem Pharisäer, aber dass wir doch oft auch Gebet nutzen, um uns vor Gott darzustellen. Und dass es in uns immer wieder diese Tendenz gibt, uns nicht verletzlich zu machen. Und was macht dieser Zöllner? Er lebt einfach das Evangelium. Er bringt ihm sein Herz, er bringt Gott sein Herz und er bringt seine Not. Und ihr Lieben, das Evangelium stoppt nicht beim Gebet. Das Evangelium ist, dass wir gerettet sind, nicht weil irgendwas in uns so toll ist, nicht aus eigener Kraft, nicht durch all die tollen Dinge, die wir irgendwie schon geleistet haben, sondern dass Jesus gnädig ist, dass er zu uns gekommen ist, dass er unsere Unfähigkeit, unsere Schuld, unsere Distanz, unseren Stolz, all das genommen hat, dass er es getragen hat und dass er uns das Leben schenkt, was er verdient hat. Und wir das Leben, was wir verdient haben, nicht mehr leben müssen. Und genauso funktioniert es auch im Gebet. Wir dürfen uns hundertprozentig auf diesen gnädigen und guten Gott verlassen. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nichts darstellen. Sondern wir dürfen kommen in all unserer Schwäche, in all unserer Bedürftigkeit, mit all unseren Fragezeichen, so wie wir sind. Und das schätzt Jesus. Jesus selbst sagt dieses Gleichnis. Und er sagt, dieser Sünder, der hat mein Herz berührt. Der hat Gnade empfangen. Gucken, ob ich hier alles gesagt habe zu diesem Punkt. Also, ich bin davon überzeugt, dass Gott beim Gebet nicht auf die richtigen Formulierungen achtet. Dass er nicht dasteht wie ein Lehrer und dein Gebet benotet. Und sagt 3+, 4-, ganz knapp. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass Gott auf dein Herz schaut. Und dass Gott es liebt, wenn du dein Herz zu ihm bringst. Und wenn du nicht nur dein Herz bringst, sondern wenn du dich ganz bringst und ihm dich unter seine Herrschaft stellst. Weil darum geht es im Gebet, dass sein Wille geschieht. Wir können lange beten, wenn wir außerhalb des Willens Gottes sind. Es geht darum zu sagen, Jesus, du bist König in meinem Leben. Ich gehöre dir. Ich komme, wie ich bin. Und wenn wir das machen, ist Gebet einfach. Nicht so kompliziert, wie wir denken. Aber es fordert was. Es kostet was, sein Herz zu bringen. Wir machen uns verletzlich. Es wird ein bisschen wild, vielleicht manchmal, ein bisschen chaotisch. Es ist nicht alles super gediegen, ja? Sondern Beziehungssache ist roh. Ist ehrlich und schön. Und dieser erste Punkt, Gebet ist einfach. Ich glaube, den können wir gar nicht genug betonen. Und ich möchte uns sozusagen so 3 Takeaways dazu anbieten. 3 Dinge, die du mitnehmen könntest, Vorschläge, die du auch ausprobieren könntest. Der erste ist jetzt gar nicht so eine Aktion, sondern der erste Vorschlag ist, verabschiede dich doch dauerhaft von dem Gedanken, dass du nicht so qualifiziert bist zum Gebet wie andere. Das darfst du wirklich ganz offiziell machen. Gott gibt dir die Erlaubnis. Das, was wir gerade gelesen haben, sagt, egal wie lange du dabei bist, egal wie alt du bist, egal wie viel du schon in der Bibel gelesen hast, du bist qualifiziert zum Beten. Weil du kannst dein Herz bringen und Gott liebt es. Und wenn wir lernen, uns darauf zu konzentrieren, anstelle darauf machen wir alles richtig, dann berühren wir sein Herz. Und das kann man lernen und kultivieren, sein Herz immer mehr vor Gott zu bringen. Also mein erster Vorschlag, und den kannst du anfangen, diese Woche zu praktizieren. Wann immer du merkst, es kommt dieses komische Gefühl, du sagst, das ist nicht mein Gott, der redet. Ich bin qualifiziert zum Beten. Okay, der zweite Vorschlag, der ist jetzt ein bisschen konkreter. Wenn deine Gedanken beim Beten wegwandern, wer kennt das? Ey, alle die sich nicht melden, die lügen gerade. Sorry. Also wirklich, ihr müsst eigentlich nur 5 Minuten in einem Gebetstreffen sein. Und man ist ja hingegangen, man will dabei sein. Aber auf einmal werden irgendwie so viele andere Sachen wichtig. Oder ist auch die eigene Zeit zu Hause. Mein Vorschlag ist, also wenn deine Gedanken beim Beten das nächste Mal wegwandern, dann fang doch mal nicht an, dagegen zu kämpfen und wieder dieser gute, brave Christ zu sein, der alles richtig macht, sondern nimm diesen Umweg, den deine Gedanken gerade gegangen sind, und bring genau dieses Thema zu Gott. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Bei mir sind es manchmal totale Nebensächlichkeiten, aber manchmal auch so richtig wichtige Punkte in meinem Herzen, die ich einfach irgendwie nicht loslassen kann. Ich bin manchmal in so Sachen drin, keine Ahnung, dann braucht mein Sohn Hallenturnschuhe. Und die ersten 10, die wir anprobiert oder bestellt haben, die passen einfach nicht. Irgendwie drückt alles und wir kommen nicht zum... Und dann sitze ich da, will eigentlich beten und mein Kopf geht die ganze Zeit, wo kriege ich diese Hallenturnschuhe her, Hallenturnschuhe, was mache ich jetzt noch? Es ist total unwichtig im Verhältnis zu anderen Sachen, aber dann ist es doch eine gute Idee, mit diesen Hallenturnschuhen zu Jesus zu kommen und zu sagen, kannst du reinkommen? Kannst du das lösen? Ich kann es nicht. Aber vielleicht sind es auch ganz, ganz große Punkte. Vielleicht sind es einfach Herausforderungen oder vielleicht ist es einfach eine Beziehung, die kaputt gegangen ist oder ja einfach andere Nöte, die so richtig, richtig drücken. Und das müssen wir nicht wegdrücken, sondern versuch doch mal genau das, was du denkst, was dich abhält, davon alles richtig zu machen, dass du genau das zu ihm bringst. Und ich glaube, dass wir dann erleben immer wieder, wie unser Herz, wie das voll mit involviert ist und wie Gebet leidenschaftlich und echt und lebendig ist. Okay, mein dritter Vorschlag, das alles ergibt sich aus diesem ersten Punkt, den ich gesagt habe, ist der, rede doch mit Gott über die Themen oder bring Gott die Themen, die du sonst nicht mit ihm besprichst. Auch das ist so in diesem Punkt drin, dass wir manchmal wie dieser Pharisäer sein wollen, es irgendwie doch gut drauf haben wollen. Vielleicht gibt es Themen, wo du merkst, darüber rede ich nie mit Gott. Vielleicht sind es Dinge, wo du merkst, oh, das läuft nicht so gut in deinem Leben. Wir haben letzten Sonntag über das Thema Selbstführung gehört, Disziplin. Vielleicht ist das so ein Thema, was du dem Herrn bringen musst. Vielleicht, weiß nicht, kennst, ist es das Thema Wut in deinem Leben. Und du redest halt einfach wieder mit Gott, wenn du es wieder im Griff hast. Aber wir dürfen ihm die Themen bringen, wo wir sonst sagen, ah, ich weiß nicht, ob das in die Gegenwart Gottes gehört. Ja, du darfst ihm alles, alles, alles bringen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, es ist jetzt gar nicht so, dass ich so richtig platt denke, nein, das kann ich nicht zu Gott bringen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die will ich erst so ein bisschen vorgeregelt haben. Und dann komme ich zu Gott. Kennt ihr das? So, keine Ahnung, man ist in einer Situation drin, man hat sich blöd verhalten und dann komme ich, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen wieder runtergekocht und dann sage ich, Gott, es tut mir leid, dass ich so war gestern. in Klammern, ich bin es schon gar nicht mehr. Ja? Und ich glaube, wir dürfen lernen, so mittendrin Gott die Themen zu bringen, wo wir denken, oh, er hat keine Angst davor. Er liebt es. Und das können total unterschiedliche Sachen sein. Manche von uns, vielleicht bringst du nur deine Wunschliste zu Gott. Und Gott würde sich so freuen zu hören, wie geht's dir? Andere, vielleicht bist du so beschäftigt damit, Zeit mit Gott zu verbringen und ihn zu suchen, dass du darfst ihm deine Wunschliste bringen. Das ist ganz unterschiedlich für jeden von uns. Aber probier das doch einfach mal aus, um Gebet einfacher zu machen. Genau, so das war mein erster Teil. Gebet ist einfach. Und mein Gebet ist, dass wir das diese Woche erleben. Und das alles, wo wir es kompliziert machen, wo wir immer denken, ach, der andere ist besser dafür qualifiziert. Gudi ist eine echte Beterin, die kann das, aber ich, ja, dass wir das mal weglassen und sagen, jeder von uns, ich bin qualifiziert. Ich kann's, ich bin gerufen. Okay, und jetzt kommt der zweite und auch etwas größere Teil. Gebet ist herrlich. Es ist herrlich. Und ich möchte mit euch zu einer Stelle gehen, die ich liebe und die ihr sicher viele von euch, zumindest wenn ihr länger mit dem Herrn unterwegs seid, dann werdet ihr die gut kennen. Und es ist die Stelle in 2. Mose 33. Und in dieser Stelle betet Mose in Vers 18, zeig mir deine Herrlichkeit, Herr. Aber bevor wir dahin gehen, möchte ich kurz, dass wir uns vergegenwärtigen, was hat Mose gerade so in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Also Moses Leben ist sowieso krass, ja? Ich rede jetzt nicht von dem brennenden Busch, ich rede nicht davon, dass er ins Wasser gesetzt wurde als Baby und gerettet wurde, ich rede nicht vom Auszug aus Ägypten, von der Teilung des Meeres, von den ganzen Plagen, von der Wolken, der Feuersäule, all das ist sowieso schon krass. Aber es würde zu viel Zeit kosten. Ich will mehr in die unmittelbare Zeit vor diesem Kapitel gehen. Mose ist mit dem ganzen Volk Israel aus Ägypten geflohen und in die Wüste Sinai gekommen. Und in dieser Wüste Sinai, am Berg Sinai, erlebt Mose, wie Gott ihn ruft auf den Berg. Und er kommt wieder zurück zum Volk und Gott ruft das ganze Volk zum Berg und sagt, alle komm her. Ich möchte mit euch reden. Und dann erlebt Mose Folgendes, das müssen wir uns mal vorstellen, dass Gott auf diesen Berg runterkommt. Wir lesen in der Bibel, dass es blitzt, dass es donnert, dass von irgendwoher lauter Schofarhörner, so richtige laute Trompeten, Posaunen klangmäßig, ja, laut erschallen und dass sie sogar zunehmen, immer und immer lauter werden. Und dass es dann ist, dass Feuer auf den Berg runterkommt und Rauch nach oben steigt. Das ist, als wenn ein Dampfofen runterkommt. Und dann fängt dieser Berg noch an zu erbeben. Schon ein bisschen beeindruckend, oder? Und Gott fängt an, aus dem Berg mit Mose zu reden. Alle sind dabei und hören zu. Wow. Mehr kann man, finde ich, gar nicht. Also Gott stellt sich zu Mose vor allen. Er bestätigt ihn. Und dann sagt das Volk, ey, wir haben Schiss. Bitte, Mose, klär du die Sache. Wir sterben, wenn Gott noch näher kommt. Und Mose sagt, okay. Und während das Volk sich zurückzieht und sagt, wir machen alles. Wir nehmen jeden Deal an, Hauptsache wir überleben. Und Mose geht in diese Erfahrung rein. Mose bewegt sich rein. Dahin, wo alle sagen, wir würden sterben. Und Mose empfängt die 10 Gebote. Und zwar auf Tafeln, die Gott selbst gemacht und selbst beschrieben hat. Die hat er in der Hand. Und Gott erklärt ihm alles. Und dann lädt Mose die Ältesten, die 70 Ältesten ein und auch Aaron noch und Josua und sie gehen hoch zusammen etwas auf dem Berg, nicht ganz hoch und dort schließen sie einen Bund mit Gott und Gott lädt sie alle zum Essen ein. Ist doch krass, oder? Die feiern dort zusammen, die essen dort zusammen in der Gegenwart Gottes. Zumindest lesen wir hier nicht, dass sie das ganze Catering mitgebracht haben. Ich gehe davon aus, dass Gott es gemacht hat, dass er mit ihnen diesen Bund schließt. Das ist sowas von übernatürlich und krass. Und nachdem sagt Gott, okay, und ihr dürft jetzt mit ist okay, Mose, jetzt komm mal nochmal zu mir. Und Mose geht zu Gott 40 Tage, 40 Nächte hinein in die Wolke seiner Gegenwart. Und am Anfang ist er einfach nur erstmal mehrere Tage nur bedeckt davon. Und dann fängt er an, mit Gott weiter zu reden. Und wisst ihr, was Gott ihm offenbart? Gott zeigt ihm die Stiftshütte. Gott zeigt ihm das himmlische, den himmlischen Ort, sein himmlisches Heiligtum. Es ist Wahnsinn, was Mose von Gott für Offenbarung bekommt. Und in dieser Zeit denkt das Volk, ja, das hat's, Mose hat es wahrscheinlich nicht überlebt. Völlig klar, das kann ja kein Mensch überleben. Und sie fangen an, Plan B umzusetzen. Sie haben gerade noch gehört, dass sie Gott alleine anbeten sollen, dass er alleine ihr Gott ist. Und schon fangen sie an, Aaron zu sagen, komm, wir wollen uns ein Bild von Gott machen. Und das wollen wir anbeten. Sie machen dieses Kalb und fangen an, Götzendienst mit scheinbar Gottesdienst zu mixen. Und da geht es richtig ab. Dieses Volk bricht genau das, was Gott gerade ihnen erklärt hat. Und Mose kommt also zurück. Wir kennen das. Mose wird sauer. Gott sagt ihm, du, dein Volk hat's schon vermasselt. Und Gott sagt, geh zu ihnen. Mose wird sauer, zerbricht die Steintafeln, die Gott ihm gegeben hat. Und Gott sagt, das Volk sündigt so sehr, er will es nicht vernichten. Er sagt, ich schicke euch alleine ins verheißene Land. Ein Engel geht vor euch her, er wird euch den Weg bereiten, aber ich komme nicht mit. Und wisst ihr, was Mose macht? Mose geht wieder vom Berg runter und jetzt, um Gott zu treffen, geht er nicht wieder auf den Berg, sondern jetzt baut er dieses Zelt der Begegnung auf. Noch nicht die Stiftshütte, sondern einfach ein normales Zelt, ziemlich weit außerhalb des Lagers. Und dort fängt er wieder an, mit Gott zu reden. Und in dem Moment, wo er das macht, kommt die Wolkensäule runter über dieses Zelt. Und das gesamte Volk steht auf und sieht, was stattfindet und verneigt sich. Und merkt, oh, Gott ist da. Und sie sagen, Mose, bitte rede mit Gott. Vielleicht ist noch irgendwas rauszuholen. Und Mose redet mit Gott. Und da steht, dass er mit Gott redet von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und Mose tritt für das Volk ein und sagt, und Gott sagt also Mose zu, ja, ich führe euch ins verheißene Land, aber ich gehe ihm nicht mit. Hier stehen wir. Und es ist alles nicht irgendwie viele, viele Jahre, sondern es ist, ich würde sagen, ein paar bewegte Monate in Moses Leben. Und das müssen wir wissen, wenn wir jetzt diese Passage lesen. Sonst können wir sie nicht gut greifen. Also 2. Mose 33 ab Vers 13. Und hier ist Mose in diesem Zelt der Zusammenkunft und redet mit Gott. Und er sagt, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er, das ist ein großes E, das ist Gott, sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und er, diesmal Mose, sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führ uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und jetzt sagt es Vers 18, er aber antwortete, Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr, das berührt mich so sehr, weil Mose, glaube ich, an dieser Stelle nicht sagt, bitte zeig mir was ganz Spektakuläres. Bitte irgendwie noch eine Feuerfontäne oder noch hier irgendwie eine Wolke oder ein Blitz. Das hatte er alles. Das hat er alles schon gesehen. Was er mit dieser Aussage meint, wir lesen es, glaube ich, ganz am Anfang schon in Vers 13. Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Mose sagt, ich will dich kennen. Ich will dich sehen, um dich zu kennen. glaube, hier geht es nicht um das Spektakuläre, sondern hier geht es um dieses Persönliche, du bist mir wichtig. Und Gott hat ihm angeboten zu sagen, ich führe euch ans Ziel. Und Mose sagt, ich will nicht ans Ziel, wenn du nicht dabei bist. Er sagt, der größte Erfolg meines Lebens ist kein Erfolg, wenn ich nicht dich habe, wenn ich nicht dich kenne. Und ihr Lieben, das ist so ein Herzensschrei, den Mose hat. Und ich glaube, dass Gott uns in diesen Herzensschrei einlädt. Ich glaube, dass er uns in dieser Woche in diesen Herzensschrei einlädt, dass du sagst, Gott, ich will dich kennen, ich muss dich kennen. Ich will wissen, wie du tickst, was dich bewegt. Ich will deine Wege erkennen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und ihr Lieben, Gott antwortet auf diese Wünsche von Mose. Mose bringt Gott diese Sehnsucht. Ich will dich kennen, ich muss dich kennen. Und dann fängt er an, wirklich mutig für sein Volk zu beten. Und eigentlich hat Gott gesagt, nein, hier sind wir fertig. Und Mose sagt, nein, das ist dein Volk. Geh du mit uns. Und was sagt Gott? Okay. Und wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass wir hier die Situation sehen, wo Mose der große Menschenfreund ist, der Gott bekehren muss, weil er die Menschen nicht so richtig mag. Wenn wir uns mal an Moses Leben erinnern, dann wissen wir, dass das nicht unbedingt so ist, wie Mose ist. Mose war ganz schön impulsiv und ganz schön wild und ganz schön robust in seinem Umgang mit Menschen. Aber Mose hat den kennengelernt, der anders ist. Und in seiner Gegenwart fängt Mose an, sich zu verändern. Und Mose betet mutige Gebete. Mose betet Gebete, die das Leben von anderen und die den Lauf der Geschichte verändern. Und Mose muss nicht lange beten. Mose ist in Übereinstimmung mit ihm. Und Gott sagt, ja, natürlich. Und wisst ihr was, ich war heute echt bewegt, als Azadeh gebetet hat. Weil Azadeh hat für ihr Volk heute gebetet. Ist so eingetreten wie Mose und hat gesagt, Gott, schau unser Volk an, geh nicht an unserem Volk vorbei, wir brauchen dich. Und ich glaube, dass wir gerufen sind, dieses Jahr mutige Gebete zu beten. Du bist dazu gerufen. Nicht das, was du sowieso erreichen könntest, wenn du dich ein bisschen anstrengst oder was vielleicht sowieso wahrscheinlich ist mit ein bisschen Glück. Sondern ich glaube, dass Gott uns herausfordert, all in zu gehen im Gebet. Und ich spüre es, wie er das mit mir macht. Und ich lasse mich gerade so richtig bewusst von ihm dehnen. Ich will das beten und das glauben. Für uns als Gemeinde, für meine Familie, für unsere Stadt, für unser Land. Ich will das glauben und beten, was völlig unmöglich ist ohne ihn. Aber dazu muss ich in seinem Willen sein. Ich muss in Übereinstimmung mit ihm sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir daher dieses Gebet von Mose nehmen. Ich will dich kennen. Und das Gute ist, dass auch hier, dass wir voll am Herzschlag Gottes dran sind. Und die Bibel sagt uns, dass Mose unser Vorbild ist, und gleichzeitig sagt sie uns, dass wir einen Vorteil gegenüber Mose haben. Bevor ich jetzt ins Neue Testament gehe, will ich noch darauf eingehen. Gott erhört Mose. Gott sagt, ja, ich gehe mit euch als Volk. Und Gott sagt zu Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen, sonst würdest du sterben. Aber ich will mich dir offenbaren. Ich komme wieder auf den Berg. Ich werde an dir vorbeigehen mit meiner ganzen Güte. Ich halte meine Hand über dir. Und ich rufe meinen Namen über dir aus. Das heißt, ich zeige dir, ich offenbare mich, wer ich bin. Namen, gerade in der Bibel, stehen für das Wesen von jemandem. Und Gott sagt, ich zeige dir mein Wesen. Und wenn ich vorbeigegangen bin, dann ziehe ich meine Hand zurück und dann kannst du mir nachschauen. Ich zeige dir alles, was ich dir zeigen kann, ohne dich umzubringen. Und dann lesen wir im 2. Mose 34 ist das. Also Gott tut genau das. Mose betet ihn an, Moses berührt und dann verbringt er weiter Zeit mit Gott. Und wir lesen am Ende dieses Kapitels, dass er wieder 40 Tage und Nächte bei Gott war, dass er kein Brot aß, kein Wasser trank, dass er alles aufgeschrieben hat. Und dass, als er nun vom Berg runterkommt, 34 Vers 29, und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand des Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte, weil er mit Gott geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Da fürchteten sie sich, sich ihm zu nahen. Das war so krass, was Mose erlebt hat. Mose hat davor aus meiner Sicht die krassesten Dinge erlebt. Aber er hat gesagt, Gott, ich möchte dich persönlich mehr kennen. Und darauf reagiert Gott und Gott zeigt sich. Gott liebt dieses Gebet. Und Gott liebt dieses Gebet, wenn wir es heute und die nächsten Tage beten. Und was ist jetzt also der Unterschied? Ihr wisst schon, wo es jetzt hingeht, in 2. Korinther 3. Ich bin auch gleich da. So. Und hier lesen wir ab Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, also wirklich wortwörtlich in Stein eingravierte Tafeln, ja, von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht des Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Ich springe mal zu Vers 10. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Vers 11. Denn das, was weggetan wird, wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und Mose. Mose hatte punktuelle Begegnungen mit Gott. Die waren wirklich krass. Und die hatten eine krasse, sichtbare Auswirkung, nämlich diese sichtbare Herrlichkeit. Ihr Lieben, Mose würde uns beneiden, weil wir der Wohnort Gottes geworden sind. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und durch ihn wohnt Christus in uns. Wir sind bleibend zum Wohnort Gottes geworden. Das hört nicht auf und fängt dann, und bricht dann wieder ab und kommt dann irgendwann wieder. Sondern es ist erst eingezogen in uns. Es reißt nicht ab. Und ja, die Herrlichkeit, die Mose hatte, die war physisch sichtbar. Aber sie war eben auch abebbend. Sie ist immer wieder geendet. Wir lesen, dass wenn Mose wieder reingegangen ist zu Gott in die Gegenwart, dann kam es wieder mehr. Aber wenn er rausgegangen ist, war es erst da und dann ist es verblasst. Was wir haben, ist wahrscheinlich meistens unsichtbar. Aber ihr Lieben, es ist bleibend. Es gibt kein Auf und Ab. Und es ist ewig. Es wird nie aufhören. Du hast die Gegenwart Gottes in dir und er ist herrlich. Du hast ein anderes Maß an Herrlichkeit in dir als das, was wir lesen, was Mose hatte, so krass wie es war. Das, was du hast, Mose würde das sofort wählen, sagen, das ist wertvoll. Und wisst ihr was? Wir müssen nicht auf den Berg steigen, um Gott zu begegnen. Dafür bin ich dankbar. Weil hier sind gar keine oder nicht so viele. Und Gott hält uns auch nicht die Augen zu, sondern wir dürfen den Heiligen Geist einladen, der in uns wohnt, uns Gott zu offenbaren. Und jetzt müssen wir natürlich Verse 18, 17 und 18 lesen. Der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist Freiheit, dass wir uns nicht wegdrücken und verstecken müssen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Er öffnet uns unsere inneren Augen, dass wir anfangen, das zu sehen, was wir schon haben, was in uns ist. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Es ist nicht nur, dass Gott in mir lebt, sondern dass Gott mit mir eins geworden ist. Und deswegen bin ich nicht mehr einfach nur Katrin, ich bin eine neue Schöpfung in ihm. Und ich darf den Heiligen Geist einladen, immer und immer wieder mir meinen Gott zu offenbaren. Aber dieser Gott ist nicht irgendwo auf einem Berg, dieser Gott wohnt in mir. Und wenn ich anfange, diese Herrlichkeit zu sehen und zu erkennen, kommt immer wieder die Erkenntnis mit, wow, und das wohnt in mir. Und dann sind wir an dem Punkt, den wir letzte Woche gehört haben, das verändert alles. Nicht durch Leistung, sondern durch Offenbarung. Und der erste, im nächsten Kapitel, im 2. Korinther 4, lesen wir genau das, nämlich, dass wir nicht auf das sehen, was sichtbar ist, denn das ist zeitlich, sondern auf das, was unsichtbar ist, weil es ewig ist. Lesen wir in Vers 18. Und in Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat auch in unserem Herzen es Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und hier startet unser Gebet. Der Heilige Geist bringt uns Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und wir warten nicht auf irgendwas Mystisches. Und das kann immer mal wieder dazukommen. Ja, es gibt Wolken der Herrlichkeit, es gibt alle möglichen krassen Phänomene. Und glaubt mir, ich bin mehr als offen dafür. Aber wir müssen nicht darauf uns polen, darauf leben, sondern wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht, wir dürfen ganz offen und frei vor Gott kommen, dürfen den Heiligen Geist einladen und er offenbart uns das Angesicht von Jesus. Und das ist der Schatz. Nicht irgendeine Sprühfontäne oder irgendein Nebel, sondern er, Jesus. Und der Heilige Geist offenbart uns diese Herrlichkeit. Und das immer mehr zu erkennen, das setzt was in dir frei. Das schafft einen Schatz in dir, der größer ist als ein optischer Lichtglanz oder ein Leuchten. Der schafft etwas in dir, was kostbar ist. Und hier fangen wir an in unserer Gebetszeit. Hier legen wir los. Sagen, Heiliger Geist, du bist da. Du wohnst in mir. Fühl mich. Offenbar mir Jesus. Zeig mir den Gott, dem ich diene, den ich liebe. Ich will ihn noch viel, viel mehr kennen. Und genau deswegen machen wir eine Gebetszeit. Wir wollen Raum dafür machen, wirklich ihn mehr kennenzulernen. Wir packen bewusst andere Dinge zur Seite. Vielleicht hast du dich sogar entschieden, zu fasten oder Teilfasten zu machen. Was auch immer es ist, alleine, dass du diese Zeit nimmst, ist, du schaffst Raum. Du machst diesen Raum, zu sagen, Gott, ich will dich mehr kennen. Und wir können genau das praktizieren, was Mose praktiziert hat. Dass wir sagen, der größte Erfolg in meinem ganzen Leben ist nichts wert, wenn ich nicht dich kenne. Und es ist doch die Wahrheit, oder? Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, wenn richtig tolle Dinge passieren in deinem Leben. Sachen, die du dir ewig gewünscht hast. Vielleicht hast du deinen Traumjob bekommen oder den Partner gefunden, nachdem du die ganze Zeit gesucht hast. Oder vielleicht sind es auch ganz materielle Dinge. Irgendwas, eine größere Anschaffung. Oh, und dafür hast du schon lange so innerlich gebrannt und jetzt endlich hat sich was erfüllt. Kennt ihr das Gefühl danach? Das ist irgendwie immer so ein Mix aus Freude und trotzdem hat sich nicht das ganze Leben verändert. Wir sind immer noch die gleichen. Und manchmal denke ich, Mann, warum habe ich immer gedacht, dass die eine Sache alles verändern wird? Die verändern vielleicht ein bisschen, aber nicht das Wesentliche. Und das Wesentliche, das dürfen wir in der Gegenwart Gottes finden. Das, was man nicht kaufen kann. Und das, was einem auch niemand mehr wegnehmen kann. Und wir dürfen in dieser Gebetszeit Raum machen für dieses Gebet. Gott, zeig mich dir. Ich will dich mehr kennen. Und genau wie bei Mose ist es so, dass Gott dieses Gebet sofort hört, dass Gott sofort darauf reagiert. Und sofern wir nicht denken, wir kriegen jetzt ein Feuerwerk, das hat er nicht gesagt. Aber er reagiert auf dieses Gebet und er fängt an, sich zu offenbaren. Und der Heilige Geist, er fängt an, uns zu leiten. Und er bewegt unser Herz, so wie er das Herz von Mose bewegt hat. Und an dieser Stelle fangen wir an, anders zu ticken, anders zu denken und anders zu beten. Und wir können natürlich probieren, das Pferd von hinten aufzuzäumen, aber wir dürfen uns nahen. Wir dürfen sagen, Gott, ich will dich mehr kennen. Und aus dem heraus will ich lernen, völlig anders zu beten. Ich will mich mit deinem Willen eins machen. Ich will dein Herz so kennenlernen, dass ich anfange, mutig zu beten. Mutig für meine Familie, für meine Umgebung, für meine Nachbarschaft, für Freunde, für Bekannte, für meine Stadt, für unser Land. Und das wollen wir diese Woche machen. Ihr dürft schon nach vorne kommen. Für den zweiten Teil habe ich jetzt nicht so praktische Ideen mitgebracht, sondern lasst uns doch jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir uns vergegenwärtigen, dass wir der Tempel Gottes sind. Dass Christus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist sie wieder. Diese Fülle lebt in dir durch seinen Geist. Und während das Team jetzt einfach erstmal anfängt, sanft uns zu begleiten, möchte ich dich einladen, dass du einfach deine Augen schließt. Und du kannst jetzt mit dem Gedanken anfangen, den ich am Anfang gesagt habe. Wenn du merkst, es gibt hier irgendeinen Gedanken, der die ganze Zeit querschießt. Irgendetwas, wo du immer wieder hin zurückkommst. Vielleicht sind es die Hallenturnschuhe oder irgendwas anderes. Oder echt eine große Not, die gar nicht lustig ist. Dann fang doch jetzt damit an, diesen Punkt einfach mal in deinen Gedanken oder ganz leise für dich einfach Gott zu bringen. Sag Gott, ich komme mit allem, was ich bin, auch damit komme ich jetzt zu dir. Wenn ich sowas mit Gott mache, dann erlebe ich oft, wie er antwortet und wie er einfach, ja, mir auch was sagt, was meine Seele beruhigt. Wie er nimmt das ernst, meine kleinen und meine großen Dinge. Kämpfe, Sorgen, Herausforderungen, Fragen, alles. Und jetzt lasst uns den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, wir danken dir so sehr, dass du in uns wohnst. Wir müssen dich nicht einladen, in uns zu wohnen, aber wir laden dich ein, die Führung jetzt zu übernehmen, dich zu zeigen. Du bist der Geist, der Freiheit bringt. Und ich bete, dass wir jetzt in dieser Freiheit mit aufgedecktem Angesicht, dass du uns den Blick öffnest auf Jesus, auf den, an dem alles hängt. Ich bete, dass du uns die Fülle offenbarst, die du uns geschenkt hast. Ich bete, dass du uns deine Augen zeigst, die brennen vor Liebe, die voller Kraft sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns offenbarst, was wir dadurch geschenkt bekommen haben. Dass du in uns wohnst. Und jetzt möchte ich gerne einfach an dich übergeben, dass du jetzt weitergehst und dass du anfängst, Gott zu sagen, wie sehr du es begehrst, ihn mehr zu kennen. Und du kannst es so machen, wie wir es von Mose gelesen haben, dass du ihm sagst, selbst die größten Ziele in meinem Leben, der größtmögliche Erfolg, den kannst du benennen. Du kannst sagen, der ist nichts, wenn ich nicht dich kenne, wenn ich nicht mit dir zusammen unterwegs bin. hilf mir, dich noch mehr zu begehren. Da, wo du es nicht tust, sei ehrlich, lad den Heiligen Geist ein. Aber sag ihm, mein Ziel ist, dich mehr zu kennen. Und du kannst dich eins machen mit den Worten von David, der sagt, eins begehre ich, danach strecke ich mich aus, dass ich alle Tage meines Lebens in deiner Gegenwart sein kann, um deine Freundlichkeit anzuschauen. Ich will dich anschauen, ich will dich kennen. Oder du kannst es so sagen wie Paulus, der sagt, ich vergesse alles und ich erachte alles für Dreck, alles, was mir wichtig war, alles, was mich ausgezeichnet hat. Es ist nicht vergleichbar mit der Erkenntnis Gottes, die ich haben möchte. Und dafür tausche ich alles andere ein. Jetzt ist dein Punkt, Gott das zu sagen. Sagen, Gott, ich möchte dich mehr kennen.